genau, heute geht's weiter. Und zwar fangen wir heute mit Kapitel 7 an. Und alles gut. Der Kontext, nur ganz kurz für uns als Erinnerung, ist, das Ende oder Kapitel 6 geht darum, okay, was passiert, wenn wir an Jesus glauben? Was passiert alles? Und worauf der Fokus letztes Mal lag, war, durch den Glauben an Jesus sterben wir mit ihm und empfangen neues Leben. Und was das alles beinhaltet, dass wir mit Jesus sterben, was das für eine geistliche Bedeutung hat, da gucken wir uns heute quasi den zweiten Teil zu an. Letztes Mal ging es darum, okay, durch das Sterben mit Jesus sind wir von der Herrschaft der Sünde befreit und wir sind nicht mehr einfach hilflos ausgeliefert. Wir kommen quasi aus dem Hamsterrad raus. Und ich lese einfach nochmal kurz einen Vers dazu. Ich bin ein bisschen laut, oder? Ich hoffe, jetzt ist so ganz gut. Okay. Nochmal kurz einen Vers als Recap. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Achso, Römer 6, Vers 6 bis 8. Ja, das war der Recap von letzten Mal. Hallo. Und genau, das war der Fokus vom letzten Mal. Und in Vers 15 von Kapitel 6 gibt es einen Teilsatz, wo steht, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht mehr unter dem Gesetz, das ist quasi ein Teil von dem Vers, und da wird quasi im Nebensatz erwähnt, dass ja unser Leben nicht mehr unter dem Gesetz steht, sondern unter der Gnade. Und darauf geht Paulus jetzt in Kapitel 7 näher ein. Genau, deswegen, ja, ganz kurz vielleicht noch vorher. Das Wort Gesetz kommt, glaube ich, in jedem Vers fast mehrmals vor. Also es ist wichtig, dass wir ja so ein grundlegendes Verständnis von dem Gesetz haben, vor allem weil der erste Vers auch anfängt mit, nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Ganz kurz zu dem Wort Gesetz. Das kann hier zwei Bedeutungen haben. Oder es kann allgemein zwei Bedeutungen haben. Einmal das Gesetz im Sinne von dem Gesetz Gottes, was er durch Mose an das Volk Israel gegeben hat, was speziell quasi für das Volk Israel war. Und dann, wie es hier auch oft Anwendung findet, ist das Gesetz Gottes als übergeordnetes Prinzip, als Gottes Maßstab für den Menschen, als wie Gott das Leben sich vorgestellt hat für Menschen. Und wie er sich das Leben von Menschen vorstellt. Jetzt starten wir einfach mal mit den ersten vier Versen. Nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Auch bei euch ist es so, Geschwister. Indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, so dass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, Jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Also in den ersten 4 Versen gibt Paulus hier so einen Vergleich und beschreibt quasi diese Beziehung zwischen von Eheleuten mit dem Ehebund, mit dem, wie die Menschen vorher zu dem Gesetz gestanden haben. Und was er einfach nur sagt ist, wenn einer der zwei Vertragspartner, wenn man so möchte, stirbt, dann ist der Vertrag nicht mehr gültig und der andere ist logischerweise auch nicht mehr daran gebunden. Und genau das ist der Punkt, den Paulus hier macht jetzt. Wir sind auch gestorben mit Jesus und deswegen sind wir von dem Urteil und dem Anspruch des Gesetzes befreit. Das ist war für die Juden natürlich so eine offensichtliche grundlegende Wahrheit oder hat sie so hat einfach so viel Einfluss, weil eigentlich ihr ganzes Leben darum ging, wie kann ich dieses Gesetz halten, damit ich vor Gott gerecht bin. Und darüber hinaus auch ist diese grundlegende Wahrheit für uns genauso wichtig, weil wir jetzt, dadurch, dass wir mit Jesus gestorben sind, durch den Glauben und zu neuem Leben auferweckt sind, sind wir ein für alle Mal von diesem Urteil und von diesem Anspruch, durch das Gesetz gerecht werden zu müssen, sind wir befreit. Und das ist so eine grundlegende Freiheit, die es für uns hat. Und hier am Ende sagt Paulus von Vers 4, und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Und in den nächsten Versen geht es jetzt auch ein bisschen darum, warum das Gesetz trotzdem gut war, obwohl wir jetzt quasi davon befreit sind. Und was heißt es eigentlich, wenn wir von dem Gesetz befreit sind? Heißt es, dass wir dass irgendwie das, was Gott sich da ausgedacht hat, schlecht war? Lass uns jetzt einfach mal weiterlesen. In Vers 5 steht: Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Verse liest. Ich habe hier schon die neue Genfer Übersetzung, trotzdem wirkt für uns manchmal die Sprache ziemlich krass oder fremd. Und wenn ihr sowas hört wie, in allem, was wir taten, haben sich die sündigen Leidenschaften ausgewirkt, die vom Gesetz geweckt wurden. Da geht es mir manchmal so, dass ich mich oft nicht so damit identifizieren kann. Oder dass da quasi irgendwie so, was zwischensteht, was mich das nicht so ganz ergreift. Und klar, es kann auch sprachlich sein, dass für uns die Worte einfach ein bisschen fremd sind. Aber es ist auch so, dass manche darauf reagieren mit, sie klopfen sich auf die Brust und sagen so, Amen dazu. Und manchmal ist es auch so, ich würde mich jetzt nicht so als den schlimmsten Sünder beschreiben früher. Das klingt hier so, als ob ich irgendwie so ein triebgesteuerter Schwerstverbrecher war. Und wir können uns auch vor Augen führen, dass Paulus vorher ein Pharisäer war und er meint so, eigentlich hat er das Gesetz so gut es ging gehalten. Also es heißt nicht unbedingt, dass Paulus hier aus der weltlichen Sicht quasi der Schlimmste war, sondern er war eigentlich ziemlich hoch angesehen, bevor er Christ wurde oder Jesus nachgefolgt ist. Und das hat mich manchmal so daran erinnert, dass ich oft meinen eigenen Maßstab so habe. Und als ich ohne Gott gelebt habe, war das im wahrsten Sinne des Wortes ein gottloses Leben. Und ein gottloses Leben kann manchmal auch nach außen hin eigentlich ziemlich gut wirken. Bei manchen ist das gottlose Leben offensichtlicher als bei anderen. Und trotzdem, im Kern heißt es, wenn wir gottlos leben, dann sind wir ungerecht. Egal, was wir tun, egal, ob wir uns, für Geflüchtete einsetzen und, den Armen spenden und so weiter. Wenn ich nicht in richtiger Beziehung zu Gott lebe, dann heißt es, dass ich ungerecht bin. Und zwar warum? Weil Jesus sagt, das größte Gebot ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und wenn ich als Geschöpf nicht den Schöpfer als meinen Gott anerkenne, ja, dann lebe ich gottlos. Und deswegen bin ich auch ungerecht, weil ich im Kern einfach dem widerstrebe, wofür ich eigentlich geschaffen bin. Und er spricht hier auch von dem Gesetz, der das irgendwie Leidenschaften geweckt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich kenne es auf jeden Fall. Dieser Reiz vom Verbotenen oder die Aufregung, wenn man irgendwas Verbotenes macht. Früher zum Beispiel als Kind oder Teenie war das noch offensichtlicher, der Reiz an dem Verbotenen. Und Paulus beschreibt hier, dass das Gesetz genau das gemacht hat. Das lesen wir in Vers 6. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Paulus beschreibt hier diese neue Ordnung, die damit einhergeht, wenn wir an Jesus glauben. Und die ist so befreiend, weil es ist eine Ordnung des Geistes. Und was das konkret heißt, werden wir noch später sehen. Und der Punkt von Paulus ist hier, es geht nicht mehr um den Buchstaben des Gesetzes, dass du die und die Gesetze erfüllen musst, damit du vor Gott bestehen kannst. Und so wie das Paulus hier formuliert, dass uns das Gesetz gefangen gehalten hat, kann erstmal so wirken, als ob er das Gesetz quasi in die Tonne treten will oder es für schlecht erachtet. Aber genau diesem Einwand begegnet er jetzt ab Vers 7. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte, ich aber starb. Wir gehen hier einfach kurz Schritt für Schritt durch. Manche Formulierungen können erstmal verwirrend wirken. Also er entgegnet erstmal dem Einwand, okay, wenn wir jetzt endlich von dem Gesetz befreit sind und das uns gefangen gehalten hat, war das dann nicht einfach ein kompletter Griff ins Klo, den Gott da gemacht hat? Nee, Paulus sagt nein und er sagt auch warum. Und zwar beschreibt er das Gesetz hier quasi wie so eine Art Röntgengerät. Er sagt, ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Und durch das Gesetz, durch die Gebote, durch diesen Maßstab, den Gott hat an den Menschen, kann quasi jeder seinen Zustand überprüfen. Jeder kann seine Beziehung zu Gott überprüfen. Also im grundsätzlichen Sinne meine ich. Und kann quasi sich untersuchen lassen von dem Röntgengerät. Und das, was es bei Paulus bewirkt hat, es hat diesen inneren Bruch offengelegt. Diesen inneren Bruch mit Gott. Der wurde für ihn erst durch das Gesetz richtig sichtbar. Und er schreibt hier dann auch, ja, durch das Gesetz die Sünde quasi erst richtig aufgelebt ist. Und er schreibt auch, ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Das heißt nicht, dass wenn man nie was von dem Gesetz Gottes hört oder von dem Gebot, oder dass Paulus quasi bis dahin gerecht war und dann, als er das Gesetz gelesen hat, plötzlich angefangen hat zu sündigen, sondern er beschreibt einfach, ja, ohne das Gesetz war ihm dieses Urteil, was eigentlich über ihm steht, nicht bewusst. Und es ist auch, ja, so wichtig, ich habe schon den eigenen Maßstab angesprochen, das Gesetz beschreibt uns Gottes Maßstab, ja, was der so unterschiedlich ist von unserem. Und keine Ahnung, wenn man draußen auf die Straße geht und Leute fragt, ob sie denken, dass sie sich für einen guten Menschen halten, dann sagen die meisten, ja, vielleicht hier so ein, ja, da mal und da was, aber grundsätzlich eigentlich gut. Und ja, dafür hat Gott das Gesetz auch gegeben, dafür hat Gott diesen Maßstab quasi auch aufgeschrieben, dass wir erkennen, wie wir eigentlich ohne Jesus vor Gott stehen. Und ja, das ist quasi die Essenz vom Römerbrief, von den ersten Kapiteln. Das ist quasi eine riesenlange Erklärung von dem Evangelium und geht so in die Tiefe. Und ja, deswegen kommen auch viele zum Glauben, indem sie den Römerbrief lesen. Genau, und er beschreibt hier auch die Sünde. Es klingt vielleicht erstmal abstrakt, aber er beschreibt hier die Sünde als eigentlich das innere Streben gegen das, was gut ist, was Gott für gut erklärt. Ist das innere Streben dagegen, wenn ich ein Gebot bekomme und es heißt, tu das nicht oder tu das, dann ist meine erste Bestrebung erstmal, aber ich will eigentlich nicht, ich will eigentlich das Gegenteil. Und ja, ich habe dazu auch ein passendes Zitat irgendwie von C.S. Lewis gelesen. Da schreibt er, no one knows how bad he is until he has tried to be very good. Only those who try to resist the temptation know how strong it is. This is why bad people in one sense know very little about badness. They live their whole life by always giving in. Also in Essence, ja, was das eigentlich heißt, oder vielleicht kurz auf Deutsch, ja. Ja, keiner weiß, wie schlecht er ist, bis er versucht hat, ernsthaft wirklich richtig gut zu sein. Und deswegen, wenn man auf die Straße geht und Leute fragt, deswegen sagen auch die meisten, ja, eigentlich bin ich ganz gut, weil sie erstens nach ihrem eigenen Maßstab urteilen und zweitens, ja, weil in unserer heutigen Gesellschaft, ja, was ist da schon gut, was ist richtig und was ist falsch? Die einzige Todsünde ist eigentlich Intoleranz. Von daher kann man auch, ist es relativ, ob man jetzt gut oder schlecht ist, das definiert jeder für sich selber. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich diese grundlegenden Wahrheiten hier vor Augen zu führen. Genau, und er schreibt hier das Ende von, oder Vers 10 steht dann, ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Ja, sorry. Ja, jetzt in Vers 11 steht, denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen und dann, um mich zu töten. Hier beschreibt er, dass die Sünde Paulus betrogen hat und ja, das ist quasi eins der Kernaspekte von Sünde. Wir sehen das schon von Adam und Eva an, als ja der Teufel ja, Adam und Eva betrogen hat, indem er die Wahrheit verdreht hat. Und das, ja, das ist ja so eine Charakteristik von Sünde ist, dass sie das Gute verdreht. Und Paulus beschreibt hier quasi, wie die Sünde in ihm das gute Gesetz verdreht hat und ja, genau, es quasi ihm Gelegenheit oder ihn dazu gebracht hat, noch mehr zu sündigen. Jetzt ja, schließt er hier oder fasst er hier zusammen, es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Also Paulus sagt hier nochmal ganz klar deutlich, trotzdem, was das Gesetz oder was die Sünde in ihm gemacht hat, heißt nicht, dass das Gesetz deswegen schlecht ist. Jesus hat das Gesetz zusammengefasst mit ja, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und wenn jeder das tun würde, dann würden wir im Paradies leben. ja, und deswegen macht er das hier nochmal ganz klar. Und ja, jetzt die letzte Schlussfolgerung quasi. Aber heißt das dann, dass etwas, was gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigt sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Also Paulus macht hier wirklich eine messerscharfe Analyse von seinem inneren Zustand. Und ja, wie ich schon gesagt habe, eins der schlimmsten Eigenschaften, die die Sünde hat, ist einmal das Gute zu verdrehen und ja, auch blind zu machen. Das ist hier, klingt nach einem, oder ist ein, ja, schmerzhafter Prozess, durch den Paulus hier gegangen ist und durch den jeder Christ gehen muss, das zu erkennen. Aber es ist auch ein sehr heilsamer Prozess, der notwendig ist, um, ja, der Realität ins Auge zu schauen. Paulus schreibt hier von der grenzenlosen Schlechtigkeit der Sünde. Und das Ding ist, wenn wir diese grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde nicht erkennen, dann werden wir auch nicht die grenzenlose Gnade und Liebe von Gott für uns erkennen. Wenn wir das nicht erkennen, was Gott uns hier sagt, dann lässt uns das Kapitel danach auch kalt, weil es nicht relevant ist für uns. Und ja, manchmal befinde ich mich in so einem Zustand, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwie mir relativ gleichgültig ist oder ja, wo ich irgendwie finde, dass ich einfach nicht diese richtige Einstellung dazu habe, und dann ist es gut, auch ja, immer wieder unsere Einstellung gegenüber Sünde auch zu überprüfen. Genau, das waren die 13 Verse, quasi die erste Hälfte vom Römer 7. Und nochmal so zusammenfassend möchte ich noch ein, zwei Verse dazu lesen. Und ja, ich habe mir irgendwie drei Wahrheiten hieraus aufgeschrieben, oder ich denke, Gott möchte uns an drei grundlegende Wahrheiten mit diesem Text erinnern. Das erste ist, wir sind befreit. Wir sind befreit vom Urteil und dem Anspruch des Gesetzes. Wir sind befreit von dem Versuch, uns selbst rechtfertigen und retten zu müssen. Und ja, das Ding ist, das gilt für unser ganzes Leben. Das ist nicht, wir werden durch Gnade gerettet und dann, wenn wir das Gesetz halten, dann bleiben wir dran, sondern wir sind durch Gnade gerettet und wir leben durch Gnade. Ne, in dem Vers, in dem Kapitel 6 stand, ja, wir sind jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und Paulus hat einen ganzen Brief dazu verfasst, dass, ja, wenn man wenn man dazu zurückkehrt, versucht aus eigener Kraft für Gott zu leben. Und er erklärt in dem Galaterbrief lang und breit und ja, mit heftiger Sprache, dass es völlig an dem vorbeigeht, völlig an dem Evangelium vorbeigeht. Und die zweite Wahrheit ist, die Wahrheit über Sünde. Was Sünde macht, ist, sie macht uns blind gegenüber unserer Schuld und sie macht uns blind gegenüber Gottes Liebe und Gnade für uns. Sie verdreht das Gute, was Gott für uns hat, und auch die Wahrheit. Ja, Sünde, so oft zeigt sie sich in uns dadurch, dass sie Gottes Wort anzweifelt, dass sie Gott als jemanden darstellt, der es nicht gut mit uns meint, dass ja sie Gott als jemanden darstellt, der nicht Leben in Fülle für uns hat, wie Jesus es sagt, sondern der uns runterhalten will und der uns das Gute vorenthält. Sünde widerstrebt dem, was eigentlich gut und was Liebe ist, wer soll das wissen als nur Gott? Also, wenn es jemand weiß, dann Gott, wollte ich sagen. Und es ist auch gerade, wie ich schon gesagt habe, wichtig in unserer Gesellschaft, weil es eigentlich so normal ist, dass wir unser eigener Gott sind. So normal, dass wir selber richtig und falsch definieren. Und ja, steht so in dem Kontrast zu dem, was Paulus hier über Gottes Maßstab und Gottes Gedanken über Sünde schreibt. Und drittens, ja, die dritte Wahrheit, die ich mir irgendwie hieraus mitnehme, ist so ein bisschen implizit oder nicht, steht nicht so direkt drin, aber Gottes Wort ist es, was uns aufzeigt, den Betrug der Sünde. Gottes Wort ist ja, was uns zum neuen Leben stärkt. Einerseits sehen wir das hier an dem Beispiel von Paulus, wie anhand des Gesetzes das alles offenbar wird in ihm. Und ja, man könnte jetzt sagen, ja, im Neuen Testament stehen ja auch viele Gebote. So, freut euch alle Zeit. Voll das schlimme Gebot. oder betet alle Zeit. Und das Ding ist, dass Gottes Gedanken für unser Leben sich natürlich nicht verändert hat. Das besteht genauso weiterhin, nur es ist ein entscheidender Unterschied, dass es nicht mehr Gesetze sind, die wir versuchen zu befolgen, um gerecht zu werden, sondern es sind einfach Gottes Gedanken für unser Leben, die der Heilige Geist in uns zur Wirklichkeit werden lässt. Das ist ein großer Teil auch von den nächsten Versen in Römer 7, die wir uns dann wann anders anschauen, ist, das Gesetz hat dieses messerscharfe Urteil, aber es hat kein Mittel, womit wir es wirklich erreichen. Es zeigt uns auch, wie wir leben sollten, aber es gibt uns keine Kraft, das wirklich umzusetzen. Und das ist ja der entscheidende Unterschied, dass wir jetzt ein neues Leben, eine neue Identität haben, die erstens das als gut anerkennt, was Gott als gut sagt oder für gut hält, und die Lebensweise, die Gott für uns hat, auch Stück für Stück weiter annehmen kann. Es ist nämlich der Heilige Geist, der in uns das bewirkt, und ein großer Teil davon ist einfach Gottes Wort zu lesen. Dazu wollte ich kurz diese Verse lesen. In 2. Timotheus 3, Vers 16. Verse, die in unserer Gemeinde ziemlich oft zitiert werden. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, das haben wir gerade gesehen, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat auch Paulus den Brief geschrieben, aber hier steht, was Gott uns hiermit sagen will, ist, dass alles, was ja in der Schrift steht, von ihm eingegeben ist. Und hier steht dann einfach so die logische Schlussfolgerung, dementsprechend groß ist auch der Nutzen. Und ja, wenn wir das Wort Gottes nicht lesen und darüber nicht nachdenken, wenn wir dem keinen Raum geben, dann profitieren wir auch nicht von diesem Nutzen. Und deswegen ist es so wichtig, all das, ja, was hier steht, dass es Wahrheit ist, dass es Schuld aufdeckt, dass es ja uns auf den richtigen Weg bringt und uns zu einem Leben nach Gottes Willen bringt. Ja, das ist einfach so kraftvoll. Und ja, dass die ersten zwei Aspekte von dem Wort Gottes haben wir gerade gesehen, dass es Wahrheit ist und dass es Schuld aufdeckt. Und darüber hinaus, ja, haben wir gerade gelesen, was es noch tut. Genau, das ist ja diese dritte Wahrheit, die ich für mich mitgenommen habe, die ihr vielleicht auch für euch mitnehmen könnt. Sind alles so grundlegende Wahrheiten. Und das Ding ist, wenn wir uns am Beispiel von Paulus ja das Leben angucken, was er danach geführt hat, seitdem er mit Gott unterwegs ist, dann sehen wir ja all seine großen Werke, wo er überall unterwegs war, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich glaube, ein großer Teil davon war, dass er diese grundlegenden Wahrheiten so tief verstanden hat und dass er Gott einfach so da Raum gegeben hat, diese tiefen Wahrheiten in ihm wirklich zu festigen. Und deswegen, ja, ist es nie, sind wir uns nie zu schade, uns diese tiefen Wahrheiten immer wieder neu vor Augen zu führen und darin echt, ja, Gott Raum geben, in uns zu wachsen und uns zu formen. Ich bete noch kurz. Danke, Jesus, dass wir dein Wort haben dürfen, dass es so glasklar ist. Danke, dass du uns, ja, nicht durch die Blume irgendwas sagst, sondern dass du einfach Wahrheit sprichst, die so tief geht. Und ich bitte dich, ja, dass ich nicht meinen eigenen Maßstab habe, dass ich nicht irgendwas relativiere, sondern dass ich ja wirklich Sünde als das anerkenne. Und ich danke dir, dass wir befreit sind von dem Gesetz, dass wir befreit sind von dem Versuch, uns selber rechtfertigen zu müssen, und dass du uns durch Jesus diese Gnade geschenkt hast. Schenk uns immer mehr ein Verständnis dafür, wie groß deine Liebe und deine Gnade ist, und dass wir in Freiheit jetzt mit dir leben können. Das ist so ein kostbares Geschenk. Schenkt, dass sich das immer mehr verwirklicht in unserem Leben. Amen.